Zwei Patienten hatten ganz grässliche Rheumaschmerzen und die liegen jetzt nebeneinander im Massageraum. Der eine, der windet sich vor lauter Schmerzen, wenn ihm der Masseur nur ganz leicht über das kranke Bein streicht. Da könnte er am liebsten den Masseur an der Gurgel packen und die Wand hochgehen. Aber der andere liegt neben ihm auf der Bahre und der hat nur ein verstohlenes Lächeln auf seinem Gesicht. Dem scheint das alles gar nicht so weh zu tun. Jedenfalls erträgt er diese Tortur ganz gut. Dann nach der Behandlung stehen die zwei draußen vor der Tür und dann sagt der eine zum anderen: Mensch, tut dir das denn überhaupt nicht weh, wenn der Masseur mit seinen groben Händen dir über die Knochen streicht? Und der andere sagt: Nein, das tut mir gar nicht weh. Du musst halt nur den richtigen Kniff raus haben. Und der andere fragt: Was ist der richtige Kniff? Er sagt: Ja, mei, ich halte ihm halt immer nur das gesunde Bein hin. Als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich mich gefragt, ob es das wirklich geben könnte, dass ein Masseur so dumm ist, dass er das nicht merkt, dass er ständig nur das gute Bein massiert. Aber der eigentliche Dumme ist ja der Patient, der meint, er könne dem Schmerz mit einem Kniff umgehen und am Ende schadet er sich ja nur selber. So ein ähnliches Vorgehen gibt es heute aber auch in der Christenheit, vielleicht auch unter uns. Da wird heute oft proklamiert: Wir wollen ein fröhliches, ein sonniges Christentum. In der Gemeinde muss es schön sein und das wollen wir uns wohlfühlen. Und es ist ja schön und recht, das finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass wir uns hier wohlfühlen. Aber dann sagen diese Leute: Deswegen finde ich es nicht gut, dass ihr in der Gemeinde immer von der Sünde redet. Verschont uns doch bitte mit der Sünde und mit dem Kreuz und mit dem Teufel. Aber weißt du, wenn wir das so machen, dass wir hier nicht mehr über unsere Schuld reden, dann wird die Gemeinde zu einer Massagepraxis, da wo nichts mehr wehtut, da wo nur noch die gesunden Beine behandelt werden und da wo damit dann auch keine echte Heilung mehr passiert. Der Text, den wir heute miteinander anschauen, der spricht von einem anderen Christentum. Wenn es in unserem geistlichen Leben zu einer echten Heilung kommen soll, dann muss der Arzt seinen Finger auf unsere wunden Stellen legen. Das passiert einmal ganz gravierend bei der Bekehrung, ne? Wo ich merke: Mann, ich bin durch und durch verkehrt. Und dann passiert es aber in meinem Leben auch weiterhin als Christ. Im Gemeindeblatt steht das Thema heilsame Traurigkeit. Vielleicht könnte man es besser formulieren mit heilsamer Schmerz. Es gibt einen heilsamen Schmerz. Und den haben wir sehr, sehr notwendig. Wir wollen jetzt den Text lesen in 2. Korinther Kapitel 7, die Verse 8 bis 16. Damit ich nicht so viel reden muss, wird der Daniel den Text vorlesen.
Also 2. Korinther 7, von Vers 8 bis Vers 16. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich, nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde, vor dem Angesicht Gottes. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an dem Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr den mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann.
Danke, Daniel. Es ist immer schwierig, so einen Abschnitt zu lesen mit so einer geballten Ladung und dann irgendwie gleich durchzusteigen. Aber was mir spontan auffällt in diesem Abschnitt, ist in den ersten 4 Versen, da ist viel von Betrübnis beziehungsweise von Schmerz die Rede. Und in den letzten 4 Versen ist dann viel von Trost und von Freude und von Erquickung die Rede. Und ganz offenbar kommt diese Freude aus den letzten 4 Versen aus der vorausgegangenen Schmerzbehandlung. Als ob der Paulus sagen möchte, ohne Schmerz keine Freude. Diese Behandlung in den ersten 4 Versen war schmerzhaft, aber er sagt nur für eine Stunde beziehungsweise für eine kurze Zeit. Das meint der Vers hier. Ich lese nochmal Vers 8. Denn wenn ich auch euch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch zuerst bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, aber nur für eine kurze Zeit. Der Paulus spricht hier von einem Brief, den er geschrieben hat. Jetzt wissen wir nicht mehr genau, was für ein Brief das war. Manche denken, ich denke nicht so, dass es der erste Korintherbrief war, aber in 2. Korinther 2 spricht der Paulus noch von einem weiteren Brief, den er geschrieben hat, dem sogenannten Tränenbrief. Und Paulus hatte diesen Brief wohl recht hart geschrieben, so dass er die Korinther schmerzte. Sagt der Paulus auch, denn ich sehe, dass euch jener Brief Schmerzen bereitet hat. Und dann sagt der Paulus, zuerst hat mich mein Brief auch gereut. Ich glaube, das waren bange Tage für den Apostel. Ich weiß nicht, ob ihr euch da ein bisschen reinversetzen könnt. Der Paulus ist ein Mensch, dem die Rolle als Zuchtmeister nicht liegt. Er war ein Mann mit einem zarten Empfinden. Er hat die herzliche Zuneigung. Mal sagt er, ich bin wie ein Vater zu euch gewesen, dann wieder wie eine Mutter. Aber jetzt musste er diesen Brief schreiben. Und er schickt jetzt seinen Mitarbeiter, den Titus, mit diesem Brief, der sehr hart war, zu der Gemeinde nach Korinth. Aber jetzt kommt der Titus nicht gleich wieder zurück. Und gleichzeitig, wo der Titus auf sich warten lässt, kommen beim Paulus diese Fragen. Habe ich den Brief vielleicht doch zu hart geschrieben? Vielleicht kehren sich die Korinther jetzt ganz von mir ab. Und ich glaube, solche Fragen kennen wir doch auch, oder? Habe ich ihn, vielleicht meinen Sohn, habe ich ihn jetzt vielleicht zu hart ermahnt? Habe ich ihn zu scharf angegangen? Habe ich ihn vielleicht zu sehr rangenommen? Oder dass ich sage, boah, das hätte ich jetzt vielleicht besser nicht sagen sollen? Wird ihn das jetzt von Gott wegtreiben? Oder wird es ihm eine Hilfe sein? Manchmal müssen wir bei Geschwistern Dinge ansprechen, die wehtun. Und du weißt genau, dass es für den anderen schmerzhaft ist, wenn du ihm das sagst. Und gleichzeitig ist es für dich schmerzhaft, weil du nicht weißt, wie es der andere aufnimmt. Und doch ist es von der Bibel her geboten. Das ist der erste Punkt, schweige nicht, wenn dein Bruder, wenn deine Schwester sündigt. Dann dürfen wir nicht schweigen. Versteht ihr mich noch oder soll ich auch besser schweigen? Geht's? Der Paulus hatte an die Korinther ernste Worte gerichtet. Aber jetzt hatte der Paulus Unruhe. Das lesen wir schon, haben wir im letzten Abschnitt, letzten Sonntag schon gehört, in den Versen 5 bis 7. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Endlich kommt der Titus. Und jetzt erzählt der Titus, wie die Korinther den Brief von Paulus aufgenommen haben und dass wirklich was in Bewegung kam. Und jetzt, als der Titus kommt, da reut es dem Paulus kein bisschen mehr, dass er diesen Brief geschrieben hat. Denn der Brief hatte sein Ziel erreicht. Das wird im Vers 11 beschrieben. Gell? Er sagt, zuerst war es schmerzhaft. Aber was hat dieser Brief bewirkt? Er sagt in Vers 11, er hat ernstes Bemühen bewirkt. Vielleicht geht's in dem Fall noch um den Fall der Unzucht, wo einer einfach mit seiner Stiefmutter geschlafen hat. Wenn es um diesen Fall geht, dann waren die Korinther zuerst gleichgültig dem gegenüber, aber jetzt durch den Brief waren sie ernsthaft bemüht, das in Ordnung zu bringen. Dann als weiteres sagt er, sogar Verantwortung hat es bewirkt. Das heißt, sie haben sich zu ihrem falschen Verhalten gestellt. Als nächstes sagt er, sogar Entrüstung hat der Brief bewirkt. Sie waren jetzt empört über ihr eigenes Verhalten. Und sogar Furcht hat er bewirkt. Sie kamen wieder in eine neue Ehrfurcht vor Gott hinein. Und dann hat dieser Brief bewirkt ein herzliches Verlangen. Die Korinther haben sich plötzlich wieder gesehnt nach Gemeinschaft mit Paulus. Das war vorher nicht so der Fall. Einen neuen Eifer und zum Ende sogar auch noch Bestrafung. Das heißt, sie haben jetzt endlich konsequent gehandelt und den faulen Apfel aus dem Korb mit den gesunden Äpfeln herausgenommen. Sonst hätte der die anderen Äpfel auch noch angesteckt. Und dann sagt er am Ende, ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, oder in dieser Hinsicht, dass ihr in dieser Sache rein seid. Was bedeutet das für uns? Du wirst dich manchmal in der Rolle von Paulus wiederfinden und du wirst dich manchmal in der Rolle der Korinther wiederfinden. Wenn du dich in der Rolle von Paulus wiederfindest und du merkst, dass einer von deinen Geschwistern ganz offenbar gegen Gottes Willen sündigt, gegen seinen Willen handelt, dann hab den Mut, das klar und eindeutig anzusprechen. Du tust das vielleicht nicht gern, ich tue das auch nicht gern. Und ich tue das nie gern, wenn ich Dinge ansprechen muss. Aber ich weiß, es ist zu seinem Besten und es ist zum Besten der Gemeinde. Die Liebe muss manchmal hart sein, wenn dein Bruder, deine Schwester ins offene Feuer rennt. Dann halt ihn zurück mit aller Gewalt. Und dann muss ich grundsätzlich fragen, wie groß ist denn dein Interesse am geistlichen Zustand deiner Geschwister hier in der Gemeinde? Wie groß ist denn dein Interesse zu dem, der jetzt rechts und links neben dir sitzt? Echte Liebe bedeutet nicht, dass du beide Augen zukneifst, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Echte Liebe korrigiert, und zwar taktvoll und maßvoll. Und dabei geh immer zuerst ins Gebet. Sonst kommt's verkehrt rum raus. Das erste, schweige nicht, wenn dein Bruder, wenn deine Schwester sündigt. Aber du kannst dich genauso in der Rolle der Korinther wiederfinden. Dann, wenn du selber gegen Gottes Willen handelst. Wenn da ein schwarzer Fleck ist in deinem Leben, dann brauchst du Zurechtweisung. Und wenn du diese Zurechtweisung bekommst, dann halt den Schmerz aus und zieh nicht gleich das kranke Bein ein. Beuge dich darunter. Das heißt, Buße zu tun. Buße bedeutet, ich stelle mich gegen meine Sünde auf die Seite Gottes. Und ich gebe Gott Recht. Und ich stelle mich auf seine Seite gegen mich selbst. Bekenne deine Schuld, auch wenn es dir erst einmal ziemlich wehtut. Später wirst du dankbar sein dafür. Weißt du, ich denke mir, manchmal bin ich schon oft dankbar nur dafür, dass ich überhaupt manchmal nur noch ein bisschen Schmerzempfinden habe. Das Tragische wäre, wenn du keinen Schmerz mehr über deine Sünde empfindest. Dann steckt der Tod im Topf. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass dir die Sünde schmerzt. Und bei manchen Christen erschüttert mich das, dass sie scheinbar überhaupt keine Empfindsamkeit mehr haben, was ihre eigene Schuld angeht. Da stauen sich vielleicht seit Monaten, seit Jahren irgendwelche Filme, irgendwelche Bilder, irgendwelche Spielchen auf irgendeiner Festplatte, auf deinem Computer, und das juckt dich gar nicht. Oder andere leben seit Jahren in Unversöhnlichkeit mit irgendwelchen Verwandten oder mit irgendwelchen Nachbarn, und sie gehen ganz selbstverständlich zum Abendmahl. Das ist das Tragische. Die Sünde in deinem Leben tut dir nicht mehr weh. Und die Folge ist, du wirst geistlich krank. Von einigen gehört, und ich möchte es ja gar nicht abtun, weil sie es, glaube ich, unter einem anderen Gesichtspunkt sehen, aber sie sagen, ich glaube, das Gebet im Vater unser und vergib uns unsere Schuld braucht man nicht zu beten. Ich glaube, wir haben das sehr, sehr notwendig. Sicherlich ist unsere ganze Schuld, ist uns schon vergeben. Wir brauchen nicht mehr gebadet werden, so wie es Jesus einmal sagt zu Petrus, aber wir haben es nötig, dass uns täglich die Füße gewaschen werden. Was sagt denn 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 und 9? Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so sind wir Lügner. Wenn wir aber unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns alle unsere Sünde und unsere Ungerechtigkeit vergibt. Oder lies die Sendschreiben in der Offenbarung. Die Hauptbotschaft Jesu an die Gemeinden, an 7 Gemeinden, war immer: Bedenke, wovon du abgefallen bist, und tue Buße. Denkst du, dass das den Gemeinden in Kleinasien gefallen hat, was ihnen Paulus geschrieben hat? Mit Sicherheit nicht. Aber diese Botschaften von Jesus, genauso wie der Brief von Paulus, hatten ein Ziel, nämlich einen gottgewollten Schmerz. Und dieser Schmerz bewirkt eine Buße zum Heil. Und wenn du keinen Schmerz mehr über deine Schuld empfindest, dann bitte bete dafür. Es ist zu wichtig für deine geistliche Gesundheit, als dass du dir das erlauben könntest, keinen Schmerz mehr über deine Schuld zu empfinden. Viele Christen und Gemeinden sind heute krank, weil sie eines nicht mehr haben, nämlich ein Schmerzempfinden für die eigene Schuld und Not. Und dann reagieren sie womöglicherweise noch so wie die Gemeinde in Laodicea, wo sie sagen, ich bin reich und ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Aber Jesus spricht, du erkennst nicht, dass du elend bist und blind und nackt und arm. Wie kommt eine Gemeinde, wie kommt ein Christ dahin, dass er seinen eigentlichen geistlichen Zustand nicht mehr erkennt? Wir kommen dahin, wenn es in unserem Leben keinen Raum zur Buße mehr gibt. Wenn du in deinem Leben aufhörst mit Schuld bekennen, aufhörst mit Buße, dann wirst du aufhören, dein Leben klar und deutlich vor Gottes, in Gottes Spiegel zu erkennen. Deswegen ist diese Botschaft auch so fundamental. Wir denken, also im 2. Korintherbrief steht das so am Rande. Es ist eine zentrale Botschaft. Mach dir das doch zum dringlichen Gebetsanliegen. Ich habe das früher viel öfter gebetet. Haben wir gedacht, jetzt nach diesem Text, ich möchte es wieder aufnehmen, dass du oft sagst, Herr, bitte mach mich empfindsam für meine Sünde. Das Schlimmste in meinem Leben, was passieren könnte, ist, wenn da plötzlich kein Raum zur Buße mehr da ist. Das ist der zweite Punkt. Der erste war, wenn dein Bruder, deine Schwester sündigt, dann sprich es an. Das zweite, beuge dich, wenn Gott seinen Finger auf deine Wunde legt. Und das bei den Korinthern war ja kein Einzelfall. Ich kann jetzt die Bibel durchgehen von vorne bis hinten. Da kommt ein Nathan zu David, zu dem König, der vertuscht schon ein Jahr lang seinen Ehebruch mit der Bathseba und dass er den Mord verursacht hat an ihrem Ex-Mann. Und der David hat sich vielleicht gedacht, ja, Zeit heilt Wunden, da lassen wir mal Gras drüber wachsen. Aber irgendwann kommt so ein Schaf daher und frisst das Gras weg. Und nach einem Jahr kommt der Nathan zu David und er erzählt ihm eine Geschichte von einem reichen Mann, der viele Schafe hat. Und er hat einen Nachbarn, der ist ganz arm und er hat nur ein kleines Schäflein. Und das ist ihm so ans Herz gewachsen. Und dann kriegt der reiche Mann Besuch und er denkt sich, ja, von meinen Schafen kriegt er nichts. Und er klaut diesem armen Mann sein einziges Schaf, schlachtet es, um es seinem Gast vorzusetzen. Und der David wird sofort zornig. Er sagt, dieser Mann ist ein Mann des Todes. Und der Nathan sagt ihm, David, wach endlich auf, du bist der Mann. War das nicht ein bisschen hart? Aber den David trifft es ins Herz und es tut in diesem Moment ungemein weh. Aber es war eine gottgewollte Betrübnis und deswegen ein heilsamer Schmerz. Wenn ihr wissen wollt, wie es dem David danach ging, wie plötzlich sein ganzes Leben, sein ganzer Körper wieder heil wurde, dann liest im Psalm 51. In meiner stillen Zeit lese ich zurzeit Nehemia. Und ja, die Oberschicht damals in Jerusalem hat es genauso erlebt wie der David. Da kommt der Nehemia nach Jerusalem und sie bauen die Mauer auf und du denkst, boah, super Truppe, gell? Die sind einmütig, die bauen geschlossen an dieser Mauer und während des Baus kommt plötzlich ein Missstand auf. nämlich, dass es reiche Israeliten gab und Arme, und die Armen waren so verschuldet, dass sie ihre Ländereien dran geben mussten, dass sie sogar ihre eigenen Kinder verkaufen mussten als Sklaven. Und jetzt kommt es ans Licht. Und was macht der Nehemia jetzt? Ich lese mal in Nehemia Kapitel 5, die Verse 6 bis 8. Als ich, Nehemia, aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und die Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben bei euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Und ich sprach zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen? Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Man möchte Nehemia fragen, Nehemia, war das nicht ein bisschen zu hart? Aber es trifft sie mitten ins Herz und sie sind sprachlos und das Ergebnis ist, dass sie alle Schulden erlassen. Die Gemeinschaft ist wichtiger als mein Recht. Oder am Pfingsten steht ein Paulus vor tausend von Menschen und hält eine Bußpredigt und am Ende von dieser Bußpredigt sagt er, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann möchte ich sagen, ja Petrus, ist das nicht ein bisschen zu hart? Es waren doch nur eine Handvoll Römer, die Jesus gekreuzigt haben. Aber ihr wisst, was geschieht. Als sie aber das hörten, drang es ihnen mitten durchs Herz, wie ein Stich, wie ein Schwert. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Die Botschaft hat wehgetan, aber sie bewirkte gleichzeitig eine Buße zu ihrem Heil. Dann wieder später, dann sehen wir an Petrus, wie es dann plötzlich den Petrus trifft. In Galater 2, Vers 11, nur ein paar Seiten weiter, da heißt es, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich Paulus ihm ins Angesicht, denn der Petrus war im Unrecht. Und in Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Und man möchte fragen, Paulus, ist das nicht ein bisschen zu hart? Aber es trifft den Petrus und es hat ihm wehgetan, vor all den anderen so bloßgestellt zu werden. Aber es war eine gottgewollte Betrübnis, die ihm nicht schadet, sondern in Wirklichkeit hilft. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten, von Menschen, die sich betrüben ließen, dass Gott bei ihnen eine echte Buße bewirkt hat. Und Buße heißt, ich stelle mich gegen meine Sünde auf die Seite Gottes. Fang doch an, genau das wieder zu tun. Warum bist du so abgestumpft? Solche Stunde Schmerzes, wo wir zutiefst bereuen, die wünscht sich doch keiner von uns. Und solche Stunden der Reue, echter Reue, erleben wir so selten. Vielleicht liegt es daran, weil uns keiner auf unsere Sünde hin anspricht. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil wir so abgestumpft sind. Oder weil, wenn Gott seinen Finger auf deine wunde Stelle legt, dass du dann sofort das Bein zurückziehst. Und dann anfängst, dich selber zu rechtfertigen, gell? Sagst, ist nicht so schlimm bei mir und du hältst ihm das gesunde Bein hin. Ich sag dir eins, es ist schlimm bei dir. Es ist schlimmer, als du denkst. Wir brauchen diese gottgewollte Betrübnis so dringend. Und ich frage mich, was wird sich in unseren Gemeinden bewegen, wenn wir selber bewegt werden zur Buße? Paulus sagt in Vers 9, eine gottgewollte Buße wird uns, eine gottgewollte Reue wird dir nie schaden. In Vers 10 sagt er, eine gottgewollte Reue wird dich nie reuen, weil am Ende immer was Gutes dabei herauskommt. Was war das Ergebnis bei den Korinthern? Erstens haben sie das Problem auf richtige Weise gelöst. Zweitens haben sie bewiesen, dass sie in dieser Sache völlig rein sind, so sagt Paulus in Vers 11. Das Wichtigste steht vielleicht in Vers 12. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Das heißt, es ging dem Paulus nicht in erster Linie darum, den Schuldigen zu finden. Und es ging dem Paulus auch gar nicht in erster Linie um den Betroffenen, an dem gesündigt wurde. Sondern es geht ihm vor allem darum, dass die gegenseitige Gemeinschaft wieder gut wird. Und dass sie miteinander, Paulus und die Gemeinde, miteinander vor Gott treten können. Und das alles geschah, weil die Gemeinde in Korinth bereit war zur Buße. Sie waren bereit zu einer Meinungsänderung. Sie stellten sich gegen ihre Schuld auf die Seite Gottes. Sie waren bereit zu einer Herzensänderung. Dadurch verbanden sich ihre Herzen wieder mit dem Herzen von Paulus. Und sie waren bereit zu einer Lebensveränderung. Das heißt, sie haben die wesentlichen Dinge ausgeräumt und wieder Ordnung in die Gemeinde gebracht und in ihr Leben. Und das Ende von unserem Abschnitt offenbart dann so deutlich, wie viel Trost und wie viel Freude und wie viel Erquickung und neues Vertrauen daraus gewachsen ist. Fehlt da ein wenig die Freude in unserer Gemeinde? Fehlt da ein wenig die Freude in deinem persönlichen Leben? Vielleicht brauchst du gerade deswegen ernsthafte Zurechtweisung. Vielleicht brauchen wir einen lieben Bruder, eine liebe Schwester, die dir einmal einen ernsten Tränenbrief schreibt. Vielleicht braucht man wieder mal ein Gespräch, das dir richtig wehtut. Vielleicht braucht man es. Und wenn du es bekommst, dann fang nicht gleich an, dich wieder zu rechtfertigen, deine Sünde zu beschönigen oder dich zu entschuldigen oder dich auf irgendwas hinauszureden, sondern halte dem Herrn Jesus deine Wunde hin und halte den Schmerz aus und stelle dich gegen deine Sünde auf die Seite des Herrn Jesus. Im Prinzip wollte ich nur zwei Gedanken hier herausholen. Das erste war, schweige nicht, wenn dein Bruder, deine Schwester sündigt. Denn es schadet sowohl ihr als auch der ganzen Gemeinde. Und das zweite, beuge dich, wenn Gott seinen Finger auf deine Wundestelle legt. Dann zieh dein Bein nicht zurück, sondern halt den Schmerz aus in dem Wissen, dass es am Ende eine Freude gibt darüber und ein Heil für deine Seele, für deinen ganzen Menschen. Amen.